NDR Info. Echo des Tages.
Mit Kirsten Pape und diesen Themen. Wir schalten gleich live nach Brüssel zum EU-Sondergipfel und kommentieren die schwierige Beziehung zwischen der EU und der Türkei. Außerdem blicken wir unter anderem auf den spannenden Tag im Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut und nach NRW, wo heute erneut rechtsextremistische Vorfälle bekannt wurden, diesmal beim Verfassungsschutz. Das ist bemerkenswert in Pandemiezeiten beim Sondergipfel in Brüssel heute und morgen sind die EU-Staats- und Regierungschefs physisch anwesend, obwohl Belgien als Risikogebiet gilt. Heute Nachmittag ging es los. Viele extrem schwierige Themen stehen mal wieder auf der Tagesordnung. Darunter der Gasstreit zwischen der Türkei und Griechenland und mögliche Sanktionen gegen Belarus. Das Geschehen verfolgt für uns in Brüssel Helga Schmidt. Am späten Nachmittag teilte die NATO mit, Griechenland und die Türkei hätten sich auf einen Mechanismus zur Vermeidung militärischer Zwischenfälle im östlichen Mittelmeer geeinigt. Welche Informationen haben Sie dazu frisch vom Gipfel, Helga Schmidt?
Ja, die Nachricht kam von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg selbst. Der hat das über Twitter verbreitet vor rund 2 Stunden. Und da waren die EU-Staats- und Regierungschefs gerade an den Verhandlungstisch gegangen. Sie verhandeln hinter verschlossenen Türen natürlich. Deshalb haben wir im Moment noch keine offiziellen Reaktionen. Aber die Bemühungen der EU gehen in die gleiche Richtung. Man will die Türkei und Griechenland wieder an den Verhandlungstisch bringen. Das scheint nun zuerst über die NATO gelungen zu sein. Die Türkei und Griechenland sind ja beide NATO-Mitglieder. Und ihre Einigung, jetzt militärische Zusammenstöße zu vermeiden, sich besser im Mittelmeer zu informieren, wo ja eine Menge Kriegsschiffe zuletzt konzentriert waren, das könnte eine Grundlage sein, nun auch den Gasstreit am Verhandlungstisch zu klären. Aber das sind im Moment noch Vermutungen. Wir haben noch keine offiziellen Reaktionen.
Wie könnte sich das oder wie wird sich das jetzt möglicherweise auswirken auf ein zweites Streitthema in Brüssel, nämlich den Umgang mit Belarus? Viele in der EU empfinden es mittlerweile ja als geradezu peinlich, dass die EU ihre eigentlich längst beschlossenen Sanktionen noch nicht in Kraft setzen konnte, was an der Blockade von Zypern liegt.
Genau, und das ist ja schon einen Monat her, dass die EU angekündigt hat, es wird Sanktionen geben. Man wollte damit die Demokratiebewegung in Belarus unterstützen. Die Sanktionsliste ist fertig. Die Namen der Helfer von Präsident Lukaschenko stehen drauf. Unter anderem sollen ja ihre Konten in Europa eingefroren werden. Alle Mitglieder wollen diese Sanktionen außer Zypern. Zypern will nur zustimmen, wenn es Sanktionen in einem ganz anderen Konflikt gibt, nämlich gegen die Türkei. Das ist ein Protest gegen die türkischen Probebohrungen, auch vor Zypern. Und das heißt, man wird auch da nur weiterkommen, wenn es Fortschritte im Streit mit der Türkei um die Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer gibt.
Und wie stehen da die Zeichen?
Da stehen die Zeichen so nach der Einigung, die wir nun gehört haben bei der NATO, dass es Möglichkeiten gibt, auch zu verhandeln im Streit um die Gasvorkommen. Denn es ist klar, dass man da nur auf dem Verhandlungsweg weiterkommt, weil ja beide Seiten Recht haben. Die Griechen haben Recht auf die Gasvorkommen vor den griechischen Inseln. Die Türken haben Recht auf die Gasvorkommen vor der türkischen Küste. Und da die Inseln so nah bei der türkischen Küste liegen, muss man sich irgendwo in der Mitte treffen. Das ist ganz offensichtlich. Das kann man nur am Verhandlungstisch lösen.
Und es gilt das Einstimmigkeitsprinzip in der EU-Außenpolitik. Das macht es nicht leichter. Lassen Sie uns noch kurz auf ein weiteres hochbrisantes Thema zu sprechen kommen, das am Rande eine Rolle spielen dürfte. Die Auszahlung von EU-Geldern soll an die Einhaltung rechtsstaatlicher Grundsätze unter anderem in Ungarn und Polen geknüpft werden. Ungarns Machthaber Orbán droht im Gegenzug damit, den 750 Millionen Corona-Hilfsfonds platzen zu lassen. Wird Orbán sich durchsetzen können?
Das ist genau die Frage, die jetzt diskutiert wird. Ist ja oft so, dass die spannendsten Fragen gar nicht auf der Tagesordnung sind. Das ist heute beim Gipfel so. Und wir hören, dass doch einige Länder sehr unzufrieden sind mit dem Vorschlag, den Deutschland gestern vorgelegt hat. Das war ja ein sehr aufgeweichter Vorschlag, Finanzsanktionen nur, wenn Korruption wirklich in einzelnen Mitgliedsländern nachgewiesen werden kann. Einige Länder, die Niederlande an der Spitze, sagen, das muss nachverhandelt werden. Auch Länder, die Presse Pressefreiheit nicht einhalten oder Regierungen, die Druck ausüben auf ihre Richter, wo es also keine unabhängige Justiz gibt. Und das sind 6, 7 Länder in der EU, nicht nur Ungarn, auch Rumänien, Bulgarien, einige weitere. Dann soll es auch Mittelkürzungen geben bei den EU-Überweisungen. Das hat das Parlament heute auch noch mal sehr deutlich gemacht. Also da gibt es jetzt noch mal Druck und viel Interesse, den Beschluss von gestern noch mal schärfer zu fassen, mit Blick auf die Empfängerländer in Osteuropa.
Vielen Dank an Helga Schmidt in Brüssel. Das schwierige Verhältnis zwischen der EU und der Türkei, das ist auch unser Kommentarthema heute im Echo des Tages. Hören Sie die Meinung von Christian Buttgereit.
Unterschiedlicher hätten die Positionen zu Beginn des EU-Sondergipfels nicht sein können. Während die deutsche Bundeskanzlerin für ein konstruktives Verhältnis zur Türkei warb, verlangte der österreichische Bundeskanzler, die Beitrittsgespräche mit Ankara abzubrechen. Ein kontroverser Auftakt. Höchst unterschiedlich sind aber auch die Erwartungen der EU und der Türkei an den Gipfel. Auch wenn sie selbst nicht mit am Tisch sitzt, erhofft sich die Regierung in Ankara doch Erfolge in einigen Punkten, die ihr wichtig sind. Das sind die Erweiterung der Zollunion, weitgehende Visafreiheit für Türken in der EU und Geld für die Versorgung der offiziell knapp 4 Millionen Flüchtlinge im Land. Während es der EU offiziell um die Frage von Sanktionen geht, um das breitbeinige türkische Verhalten im Mittelmeer zu ahnden, setzt die Türkei auf Belohnung statt Bestrafung. Das klingt wie ein großes Missverständnis, aber es könnte funktionieren. Je weiter die Verhandlungspositionen auseinanderliegen, desto mehr Bewegung bedarf es, um sich näher zu kommen. Die Türkei kann argumentieren, sie sei der EU bereits entgegengekommen, indem sie eines ihrer Forschungsschiffe aus griechischen Gewässern abgezogen und Gesprächsbereitschaft mit Griechenland signalisiert hat. Auch die neuen militärischen Abenteuer im Kaukasus, wo die Türkei Aserbaidschan militärisch unterstützt, erhöhen die Verhandlungsmasse. Auch hier könnte die türkische Regierung Zugeständnisse anbieten, sofern Europa ihr entgegenkommt. Die EU wird sich entscheiden müssen, ob sie sich auf die türkische Basartaktik einlässt oder ausnahmsweise mal hart bleibt. Dass Letzteres Erfolg haben kann, hat das Vorgehen Frankreichs im Mittelmeerkonflikt gezeigt. Mit der demonstrativen militärischen Unterstützung Griechenlands hat der französische Präsident Macron seinem türkischen Amtskollegen Erdogan eine Grenze aufgezeigt. Hätte die Türkei eine militärische Auseinandersetzung provoziert, wäre das Schiffeversenken wahrscheinlich nicht zu ihren Gunsten ausgegangen. Die Türkei hat daraufhin nachgegeben. Macron hat den richtigen Ton und das richtige Maß an Druck gefunden, um Erdogan zum Einlenken zu zwingen. Doch Macron ist nicht die EU, das weiß auch die türkische Regierung. Bisher hat sie die Erfahrung gemacht, dass die Uneinigkeit der Europäer ihr nicht zum Schaden sein muss. In der Vergangenheit konnten sich Länder wie Österreich und Frankreich mit ihrer harten Linie nicht durchsetzen, vor allem weil Deutschland fürchtet, Erdogan könnte neue Flüchtlinge schicken. Aber auch auf die Interessen der deutschen Wirtschaft in der Türkei nimmt die Bundesregierung traditionell Rücksicht. So lassen sich Deals abschließen, die meistens aber faule Kompromisse sind und die eine eindeutige Haltung vermissen lassen. Da wird allenfalls gemahnt, wenn es um Menschenrechtsverletzungen geht. Da werden weiterhin Waffen geliefert, weil die Türkei ja NATO-Partner ist. Ankara setzt darauf, dass es so weitergeht. Die Chancen stehen nicht schlecht.
Die Meinung von Christian Buttgereit im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Das Brexit-Verfahren, das bleibt unübersichtlich. Der Ton aber wird spürbar rauer. Gestern ist ein Ultimatum der EU an Großbritannien ausgelaufen, die problematischen Passagen aus dem Binnenmarktgesetz zu streichen. Boris Johnson ließ es verstreichen und heute gab es die Reaktion darauf aus Brüssel. Ralf Siener berichtet.
Man habe die britischen Freunde eingeladen, die problematischen Passagen aus ihrem Binnenmarktgesetz zu streichen, betont die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Brüssel.
We had invited our British friends to remove the problematic parts of their draft internal market bill by the end of September.
De facto hatte die EU Großbritannien ein Ultimatum gestellt, die Passagen zu Nordirland und Irland im Binnenmarktgesetz zu streichen, und zwar bis zum 30. September, und den Anspruch aufzugeben, dass in Nordirland in Zukunft britische Standards und Spielregeln gelten, falls es nicht doch noch einen Handelsvertrag mit der EU gibt.
The deadline lapsed yesterday.
Doch die Deadline verstrich, das Ultimatum der EU lief aus und Johnson bleibt bei seinem Kurs.
The problematic provisions have not been removed.
Die aus EU-Sicht problematischen Irland-Passagen blieben im Gesetzentwurf und dieser Entwurf passierte mittlerweile das Unterhaus. Aus Sicht der EU-Kommission ist das Gesetz in seiner bisherigen Form ein Verstoß. Und zwar ein Verstoß gegen die im Austrittsabkommen festgelegte Verpflichtung von Treu und Glauben. und verletzt ganz klar die von den Briten unterzeichnete Vereinbarung, dass in Nordirland weiterhin die Regeln des EU-Binnenmarktes und der EU-Zollunion gelten, damit es keine harte Grenze gibt, die die irische Insel spaltet und nicht die Gefahr eines neuen Bürgerkrieges in Nordirland entsteht.
Therefore, this morning the Commission has decided.
Und deshalb entschied sich die EU-Kommission heute Morgen, ein sogenanntes Aufforderungsschreiben an die Regierung in London zu schicken.
To send a letter of formal notice to the UK government.
In diesem Schreiben wird die Johnson-Regierung aufgefordert, innerhalb eines Monats Stellung zu nehmen.
Within a month.
Dieser Brief der EU-Kommission ist der erste Schritt in einem Vertragsverletzungsverfahren gegen Großbritannien, das zu einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof führen kann und zur Verhängung von Strafzahlungen.
This is the first step in an infringement procedure.
Obwohl die Briten die EU bereits verlassen haben, ist ein Strafverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof gegen sie durchaus noch möglich, betont der Vorsitzende des Handelsausschusses im EU-Parlament Bernd Lange gegenüber dem ARD-Studio Brüssel.
Diese Möglichkeit gilt auch noch 4 Jahre weiter, auch wenn Großbritannien dann nicht mehr im Zoll- und Binnenmarkt sich befindet.
Der Streit um das britische Binnenmarktgesetz belastet auch die Schlussphase der 9. Verhandlungsrunde über ein zukünftiges Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien.
Ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Binnenmarktgesetz des Vereinigten Königreiches letztendlich eine Provokation gegenüber der Europäischen Union war.
EU-Parlamentarier Lange sieht in dem Binnenmarktgesetz der Briten einen Versuch, die EU unter Druck zu setzen, um doch noch in letzter Minute zu einem Deal zu kommen, der dieses Binnenmarktgesetz dann überflüssig machen würde. Doch wenn Johnsons Taktik scheitert, dann droht ein Konflikt zwischen Brüssel und London vor dem Europäischen Gerichtshof. Und der irischen Insel droht eine harte Grenze.
Und damit nach Berlin. Eigentlich wollte Andreas Scheuer heute einen Triumph feiern. Am 1. Oktober 2020 sollte die Pkw-Maut offiziell starten, durchgedrückt gegen alle Widerstände. Stattdessen dürfte es ein unangenehmer Tag sein für den Bundesverkehrsminister. Erstmals muss er selbst auftreten im Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestags, der das Debakel um die gescheiterte Pkw-Maut aufarbeitet. Geladen sind außerdem 3 Manager der ursprünglich vorgesehenen Betreiberfirmen. Kurzfristig wurde auch Ex-Verkehrsstaatssekretär Schulz als Zeuge geladen, zum Ärger der Opposition. Das Geschehen in Berlin verfolgt für uns Marcel Heberlein. Herr Heberlein, Scheuers Auftritt wird erst gegen 20 Uhr erwartet. Es gab aber schon andere wichtige Aussagen. Was ist davon bisher nach außen gedrungen?
Ja, es geht ja vor allem um ein Treffen im Herbst 2018, wo die Chefs der Betreiberfirmen heute auch nochmal im Untersuchungsausschuss ausgesagt haben, dass sie dort ein Angebot gemacht haben, nämlich Herrn Scheuer vorgeschlagen haben, lass doch das Unterschreiben der Mautverträge nochmal verschieben auf die Zeit nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs, nachdem der entschieden hat über die Pkw-Maut, ob die überhaupt mit Europarecht zusammengeht. Wir wissen ja, danach hat der Europäische Gerichtshof das Projekt abgelehnt. Herr Scheuer sagt, so ein Angebot hat es nie gegeben. Die Mautbetreiber haben aber eben heute nochmal gesagt, ja, sie haben so ein Angebot gemacht und Herr Scheuer habe das abgelehnt, weil er demnach nicht wollte, dass der Start der Maut sich nochmal verschiebt auf das Wahljahr 2021. Im Hinterkopf vielleicht gehabt hat, dass so ein Großprojekt ja auch gerade am Anfang mal so ein bisschen Kinderkrankheiten hat, dass dann gerne mal was schief geht. Also das könnte eine Idee gewesen sein bei Herrn Scheuer. Herr Scheuer sagt aber, so ein Angebot, das Ganze zu verschieben, hat es nie gegeben.
Wird das jetzt trotzdem den ja bislang immer sehr selbstsicher auftretenden Bundesverkehrsminister noch mehr in Bedrängnis bringen, diese Aussagen heute?
Es wird auf jeden Fall dazu führen, dass er jetzt sehr viele Fragen am Abend beantworten muss und die Opposition da auch nochmal ihn ins Kreuzfeuer nimmt. Was dann am Ende seine Aussagen sein werden, da bin ich gespannt, weil er bisher ja einfach sagt, es habe so ein Angebot gar nicht gegeben. Vielleicht stellt er sich auch auf den Standpunkt zu sagen, na, was heißt denn schon Angebot? Wenn man zwischen Tür und Angel was sagt, dann ist das kein Angebot, das muss letztlich schriftlich vorliegen. Da bin ich gespannt, wie er sich verteidigen wird, weil die Aussagen der Manager der Betreiberfirmen heute ja sehr eindeutig waren und das sind ja auch Leute, die international große Konzerne leiten, die also auch was zu verlieren haben an Renommee, die sich da aber sehr weit aus dem Fenster gelehnt haben.
Wenn klar belegt werden kann, dass Scheuer das Parlament belogen hat, was wären die möglichen Konsequenzen?
Naja, ich glaube, am Ende wird man das nicht beweisen können, weil am Ende nur wenige Personen dabei waren und Herr Scheuer sehr wahrscheinlich aussagen wird, dass es dieses Angebot nicht gab. Andere Gesprächsteilnehmer gesagt haben, es hat es gegeben. Und dann steht Aussage gegen Aussage. Also es wird wahrscheinlich kein Protokoll auftauchen, was alle Seiten abgezeichnet haben, wo das Ganze belegt ist. Und dann ist die Frage, wie man das Ganze politisch einschätzt. Und das ist eine Frage, die dann an Herrn Söder gestellt ist, den Ministerpräsidenten aus Bayern, CSU-Chef, der am Ende darüber entscheiden muss, ob Herr Scheuer weiter als Minister der CSU in Berlin dient oder eben nicht.
Ist da nicht irgendwann auch die Kanzlerin gefragt?
Ja, eigentlich recht, also formal wäre das so. Sie hätte die Möglichkeit, Herrn Scheuer zu entlassen, aber sie müsste sich dann eben mit Herrn Söder anlegen, wenn der das eigentlich nicht will. Und in der Vergangenheit hat man gesehen, dass sie da doch eher zögert. Man kann ja auch sehen, es ist noch ein Jahr bis zur nächsten Bundestagswahl. Will die Regierung, will Frau Merkel, will Herr Söder da wirklich nochmal Unruhe reinbringen, auch öffentlich damit vielleicht eingestehen, dass Fehler gemacht wurden? Das kann man schon in Frage stellen.
Kurz zum Schluss noch, wie geht's nach dem heutigen Tag weiter?
Na, der Untersuchungsausschuss wird weiter tagen. Es sind noch einige Details zu klären, wo es dann zum Beispiel auch darum geht, wie dieses gesamte Projekt auf die Schiene gesetzt wurde, also überhaupt angefangen hat, wo die Frage im Raum steht, ist bei der Vergabe des Projekts alles mit rechten Dingen zugegangen? Da gab es ja auch Zweifel in der Vergangenheit. Also da sind noch einige Detailfragen zu klären. Aber ich glaube, wenn heute Herr Scheuer ausgesagt hat, dann wird die ganz große öffentliche Aufmerksamkeit erstmal davon weg sein.
Marcel Heberlein war das live aus Berlin. Vielen Dank. Nach seiner Entlassung aus der Berliner Charité hat der Kreml-Kritiker Nawalny heute in einem Interview gesagt, für ihn sei klar, dass der russische Präsident Putin für seine Vergiftung verantwortlich sei. Der Kreml reagierte prompt. Paulina Milling fasst zusammen.
Ich behaupte, dass hinter der Tat Putin steht, sagt Alexei Nawalny auf die Frage der Spiegeljournalisten zu seiner mutmaßlichen Vergiftung. Die Reaktion des Kreml darauf? Wir finden, dass solche Anschuldigungen gegenüber dem russischen Präsidenten jeder Grundlage entbehren und unzulässig sind. Einige dieser Aussagen finden wir absolut beleidigend und auch inakzeptabel. Wir wollen den Fall des Berliner Patienten untersuchen und die Gründe des Geschehens ermitteln. Scheinbar entspannt im Ton, aber sehr klar in der Wortwahl, wie bereits in seinen vorherigen öffentlichen Äußerungen zu Nawalny, erwähnt der Kreml-Sprecher auch diesmal nicht seinen Namen. Berliner Patient heißt er stattdessen. Erneut betont Peskow, Nawalny könne nach Russland zurückkehren. Jeder russische Bürger kann jederzeit in seine Heimat zurückkehren, das ist keine Heldentat. Und ärztlich behandelt werden kann man auch in unserem Land. Fast alle Menschen machen das so. Weil man bei uns Leben rettet. Das Leben dieses Patienten wurde nämlich in Russland gerettet. Peskow erklärt außerdem, dass die CIA angeblich mit Nawalny zusammenarbeite. Westliche Geheimdienste hätten ihm nicht zum ersten Mal Anweisungen gegeben, sagt er. Ausbilder nennt sie Peskow wörtlich. Nawalny scheint sich nach Ansicht des Kreml-Sprechers wichtiger zu machen, als er ist. Diese Art der Rhetorik, die an Beleidigungen grenzt, ist ein bekannter Weg, sich auf die gleiche Ebene mit dem Präsidenten zu begeben. Damit beansprucht man, am politischen Kampf teilzunehmen. Reale Herausforderer des Präsidenten sind ganz andere Personen und Kräfte. Sie sind nicht marginal, sondern eine echte Opposition. Dmitri Peskow nennt keinen Namen. Zu Nawalny äußert er sich recht ausführlich. Mit einem knappen Nein lehnt er dann aber das Nachhaken ab. Folgendes, dieses Thema ist vom Tisch. Ich werde das nicht mehr kommentieren. Er habe alles zu dieser Frage gesagt, so der Kreml-Sprecher. Weitere Statements sind offenbar vorerst nicht zu erwarten.
Und damit zurück ins Inland. Ist das wirklich noch eine Überraschung? Es gibt zwei weitere neue Verdachtsfälle auf Rechtsextremismus bei deutschen Sicherheitsbehörden. Bei der Berliner Polizei soll es eine rechte Chatgruppe geben. In Nordrhein-Westfalen, wo vor gut zwei Wochen bereits ein rechtsextremes Netzwerk von Polizisten bekannt geworden war, gerät jetzt auch der Verfassungsschutz ins Visier der Ermittlungsbehörden. Am Nachmittag musste einmal mehr Landesinnenminister Reul vor die Presse treten. Bettina Altenkamp hat zugehört.
Also auch beim Verfassungsschutz. Rechte Chatgruppen, diskriminierende Videos, islamfeindliche Äußerungen. Das alles findet sich nicht nur bei der nordrhein-westfälischen Polizei, sondern auch bei den Schützern der Verfassung.
Wir gehen jedem Hinweis nach. Gerade im Bereich des Verfassungsschutzes gilt, gibt es auch nur den Verdacht, dass einer hier nicht sauber ist, dann werden wir uns darum intensiv kümmern.
Sagt Innenminister Herbert Reul und hat auch gleich erklärt, wie sich gekümmert wurde. Denn aufgeflogen sind die Beamten bereits Ende 2019. Konkret 3 Beamte eines Observationsteams und ein Verwaltungsmitarbeiter. Disziplinarverfahren, Versetzung, Entzug von Führungsaufgaben. ob die Beamten des Observationsteams beim Verfassungsschutz, die also auch die rechte Szene beobachten sollten, Informationen oder Warnungen in die Szene weitergegeben haben, sei nach jetzigem Stand eher unwahrscheinlich, sagt der nordrhein-westfälische Innenminister.
Nach heutigem Stand haben wir keine Hinweise darauf.
Wenigstens eine halbwegs gute Nachricht. Und auch, dass die Beamten aufgeflogen sind, weil Kollegen die islamfeindlichen Posts und Videos gemeldet haben. Das alles bewertet Innenminister Reul positiv. Es erfordert ja auch Mut, Kollegen zu melden. In einer Mail an alle 50.000 Polizeibeschäftigten in Nordrhein-Westfalen hat Reul vor wenigen Wochen genau dazu aufgerufen, wachsam zu sein und nicht zu schweigen. Auf so eine Meldung gehen auch die Ermittlungen im Fall eines Bielefelder Kommissars zurück, dessen Wohnung heute durchsucht wurde. Er soll rechtsextremistische Propaganda in einer privaten Chatgruppe gepostet haben. Die Antisemitismusbeauftragte des Landes, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, befürchtet, dass das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden immer weiter schwindet.
Die Betroffenen der Übergriffe oder Vorfälle oder Beleidigungen antisemitisch motiviert, trauen sich nicht, zur Polizei oder zu öffentlichen Einrichtungen zu gehen, wenn sie befürchten, dass sie dort Menschen treffen, die genau auch diese Gesinnung vertreten.
Vertrauensverlust, das ist das große Problem, das auch die Experten sehen, die heute im NRW-Landtag zum Thema Kampf gegen Rechtsextremismus gehört wurden. Klar ist, es soll und muss alles aufgedeckt werden. Klar ist aber auch, dass Maßnahmen gegen Antisemitismus, rechtsradikales Gedankengut vielfältig sein müssen, sagt auch der Konfliktforscher Andreas Zick.
Wir müssen ein diagnostisches System der Früherkennung haben, ob es da Unterwanderung gibt, ob Radikalisierung gibt in den Behörden selber. Das darf nicht immer nur als Abweichung, als Einzelfall bezeichnet werden.
Viele der Experten, wie auch Grüne und SPD, fordern deswegen weiterhin eine unabhängige wissenschaftliche Studie über die Einstellungen bei den Sicherheitsbehörden. Der Innenminister verweist dagegen auf den neuen Sonderbeauftragten, der auch mit Experten sprechen werde und dem es natürlich auch freistehe, die ein oder andere kleinere Studie zu beauftragen.
Da werde ich mich überhaupt nicht sperren, habe ich mich auch nie gesperrt. Ich bin nur kritisch, sage es mal vorsichtig, gegen so eine Grundsatzstudie, die 4, 5, 6, 7 Jahre läuft, alle Fragen des gesamten Lebens beleuchtet, mich aber nicht weiterbringt.
Die Grünen lassen nicht locker und haben bereits angekündigt, in der kommenden Woche im Landtag erneut eine große Studie zu beantragen.
Eine bemerkenswerte Wende gab es heute im Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Frank Angermund berichtet.
Der 21. Prozesstag um die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke beginnt mit einem Paukenschlag. Der 5. Strafsenat des Frankfurter Oberlandesgerichts setzt den Haftbefehl gegen den Mitangeklagten Markus H. außer Kraft. Er ist nach 1 Jahr und 3 Monaten Untersuchungshaft frei. Für das Gericht besteht derzeit kein dringender Tatverdacht für die Beihilfe zum Mord. Nicht nachvollziehbar, sagt der Sprecher der Familie Lübcke, Dirk Metz.
Das ist für die Familie eine kaum erträgliche, eine schier unvorstellbare Entscheidung, die hier heute getroffen worden ist, weil die Familie der felsenfesten Überzeugung ist, dass beide Angeklagte die Tat gemeinschaftlich geplant und auch gemeinschaftlich ausgeführt haben.
Dies sieht der Staatsschutzsenat anders. Die Vorwürfe gegen Markus H. seien in den bisherigen 20 Verhandlungstagen weder durch eine Spur oder einen Beweis oder eine Zeugenaussage belegt worden. Deshalb verlässt der Mitangeklagte den Gerichtssaal heute ohne Handschellen, sagt OLG-Sprecherin Gundula Fehns-Böhr.
Tatsächlich ist eine Haftaufhebung zwar mit der Beschwerde hier anfechtbar. Diese Beschwerde würde dann vom Bundesgerichtshof entschieden werden müssen. Aber eine Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung in diesem Fall. Das heißt tatsächlich, dass der Angeklagte Markus H. heute ohne Handschellen und ganz selbstbestimmt den Sitzungssaal verlassen kann.
Er wird sich nur noch wegen illegalen Waffenbesitzes verantworten müssen. Und das, obwohl der mutmaßliche Täter Stefan Ernst ihn beschuldigt hat, am Tatabend mit auf der Terrasse von Walter Lübcke gestanden zu haben. Doch Ernst hat insgesamt 3 verschiedene Versionen des Tathergangs geschildert. Wenig glaubhaft, wenig konstant, findet der OLG-Senat. Oberstaatsanwalt Dieter Kilmer Römer von der Bundesanwaltschaft sieht diesen Punkt ähnlich. Dennoch:
Wir sehen weiterhin den Angeklagten Hartmann als dringend verdächtig der Beihilfe zum Mord an Herrn Dr. Lübcke entsprechend an und werden deshalb gegen den heutigen Beschluss auch in die Beschwerde gehen.
Diese Beschwerde ändert aber nichts daran, dass Markus H. auf freiem Fuß ist. Sein Anwalt Björn Clement sieht sich durch den Beschluss des Senats bestätigt.
Ich mache keinen Hehl daraus, dass wir natürlich wie von Anfang an einen Freispruch anstreben werden. Und da sehen wir uns jetzt auch bestärkt. Eine Garantie ist das natürlich nicht. Die Beweisaufnahme ist noch nicht abgeschlossen, das wissen wir auch.
Vor allem da noch Zeugen gehört werden, die beide Angeklagte kennen. Unter anderem aus der rechtsextremen Szene. Für das Gericht steht fest, die Angeklagten waren gemeinsam bei der Bürgerversammlung in Lohfelden. Später haben sie gemeinsam das Haus des Kasseler Regierungspräsidenten ausgekundschaftet und auch, dass Markus H. Stefan Ernst mit Worten in seinem Hass gepusht hat. Doch eine Beteiligung an der Tat oder an deren Planung sei nicht belegt. Stellt sich aber die Frage, warum hat Markus H. bisher vor Gericht geschwiegen? Dazu sein Anwalt Björn Clements.
Ja, bitte, zur Verteidigungsstrategie äußere ich mich nicht. So falsch kann sie nicht gewesen sein, ne?
Laut einem Sachverständigen sind weder auf der Terrasse in Wolfhagen-Ister oder der Kleidung von Walter Lübcke DNA-Spuren von Markus H. gefunden worden. Auch an der Tatwaffe oder dem Fluchtauto sind nur Spuren von Stefan Ernst entdeckt worden.
Die Ermittlungen der Kölner Cybercrime-Staatsanwälte wegen Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischen Materials weiten sich aus. Heute Nachmittag teilte die Behörde mit, dass sie derzeit Durchsuchungsbeschlüsse gegen 80 Beschuldigte in 64 Objekten in Nordrhein-Westfalen vollstreckt. Was bislang bekannt ist, fasst Jochen Hilgers zusammen.
Nach Angaben der Kölner Staatsanwaltschaft wurden zahlreiche Datenträger sichergestellt. Haftbefehle seien aber nicht vollstreckt worden, sagt Behördensprecher Ulrich Bremer.
Die Staatsanwaltschaft Köln hat heute in Form der ZAK, der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime in NRW, 80 Beschuldigte aufgesucht in ganz Nordrhein-Westfalen, dort Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Es handelt sich um Orte in Aachen, Bielefeld, Münster, Mönchengladbach, also kreuz und quer durch das Gebiet in Nordrhein-Westfalen.
Die Aktion kam offenbar für die Beschuldigten überraschend. Nach Informationen aus Ermittlerkreisen hatte die Staatsanwaltschaft konkrete Hinweise aus den Vereinigten Staaten auf einschlägige kinderpornografische Seiten und deren Nutzer erhalten.
Der Verdacht ist der, dass wir dem Hinweisen nachgehen, dass es sich um den Erwerb, das Verbreiten und auch den Besitz von Kinderpornografie handelt. Wir haben zahlreiche Datenträger wieder sichergestellt, also Laptops, PCs, USB-Datensticks. Das ist auch der sehr umfangreichen und aufwendigen Durchsuchungen geschuldet.
Bei der Staatsanwaltschaft Köln arbeitet seit mehreren Monaten eine Einheit von mehr als 20 Staatsanwälten zur Bekämpfung von Kinderpornografie. Die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime, kurz ZAK, hat bereits mehrere landesweite Razzien in den vergangenen Wochen gegen hunderte Verdächtige durchgeführt.
Es gibt diverse Beschuldigte, die schon sich eingelassen haben, die sich auch geständig gezeigt haben. Andere nicht, was deren gutes Recht ist. Da werden wir schauen, was die weiteren Ermittlungen und insbesondere die Auswertung der Datenträger ergeben.
Nach eigenen Angaben verfolgen die Ermittler bereits auch schon den Besitz von Kinderpornografie, da bei der Herstellung der Fotos und Videos schwerste sexualisierte Straftaten gegen Kinder verübt würden. Ulrich Bremer.
Das sind Spuren, die sich rekrutieren aus Hinweisen ausländischer Behörden, Ermittlungsbehörden, aber auch Organisationen, zum Beispiel in den USA, die selber entsprechende Daten erheben und an die Strafverfolgungsbehörden weiterleiten.
Vor dem Landgericht Köln muss sich seit August ein 43-jähriger Bergisch Gladbacher unter anderem wegen sexueller Gewalttaten gegen seine Tochter verantworten. Als der 43-Jährige im Herbst vergangenen Jahres aufflog, offenbarte sich ein Netzwerk von Sexualstraftätern ungeahnten Ausmaßes.
Jochen Hilgers berichtete. Es ist kein Ende der Pandemie in Sicht und deswegen gibt es viele Appelle an die Bevölkerung hierzulande, in den kommenden Herbstferien doch lieber zu Hause zu bleiben. Auch die Niederlande beugen vor. Am kommenden deutschen Feiertag zur deutschen Einheit am 3. Oktober bitten sie ihre Nachbarn doch lieber nicht jenseits der deutsch-holländischen Grenze einzukaufen. Ludger Katzmierzak.
Ob auf dem Freitagsmarkt in Dingsbalo, Dalomstraat in Venlo oder im beschaulichen Zentrum von Winterswijk, überall prägen auch deutsche Kunden das Stadtbild. Und natürlich sind die Nachbarn gern gesehene Gäste, aber nicht am kommenden Samstag.
Normalerweise willkommen, aber vielleicht besser jetzt nicht.
Es ist besser, wenn sie in Deutschland bleiben und nicht mit der ganzen Familie ins Dorf kommen. Viel zu viele Leute.
Angesichts steigender Infektionszahlen in den Niederlanden fürchten viele Grenzkommunen am kommenden Wochenende einen Besucheransturm. Denn den Tag der Deutschen Einheit nutzen vor allem die Grenzbewohner gerne zum Shoppen im Nachbarland. In Zeiten von Corona, so Venlos Bürgermeister Antoine Scholten, sollten es aber nicht zu viele Kauflustige werden. Es ist natürlich schade, dass ausgerechnet jetzt am 3. Oktober in Deutschland alle Geschäfte geschlossen sind. Die Leute wollen natürlich trotzdem raus und einkaufen. Wir sagen, kommt ein anderes Mal, aber nicht am Tag der Deutschen Einheit. Venlo will die Besucherströme am Wochenende gezielt lenken und über die gesamte Innenstadt verteilen. Dazu werden zusätzliche Ordnungskräfte eingesetzt. In den Haupteinkaufsstraßen der Stadt gilt eine Einbahnstraßenregelung. Seit geraumer Zeit steigen die Infektionszahlen in den Niederlanden dramatisch. In der zurückliegenden Woche wurden im Durchschnitt jeden Tag rund 3000 Menschen positiv auf das Virus getestet.
Das war das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Kirsten Pape.
NDR Info.